Ja, und jetzt wird uns Markus Seemann die Übersicht zur membranösen Nephropathie präsentieren.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur membranösen Nephropathie, einer der häufigsten GNs des Erwachsenenalters und einer der häufigsten Ursachen des nephrotischen Syndroms im Erwachsenenalter. Ich sage gleich dazu, ich bedanke mich, er hört jetzt eh zu, bei Martin Knechtelsdorfer, der da Visionär war schon vor vielen Jahren, was die Therapie betrifft, und viel davon ist jetzt eingeflossen, das Manuskript, das wir jetzt hoffentlich final auch bearbeiten in der Arbeitsgruppe. Also nochmal kurz für alle die Epidemiologie. Es ist eine gar nicht so seltene Erkrankung mit 1 zu 100.000. Wie gesagt, eine Erwachsenenerkrankung mit Erkrankungsgipfel in der vierten bis fünften Lebensdekade. Es werden mehr Männer als Frauen betroffen. Es gibt HLA-Mutationsassoziationen, aber keine mendelianische Vererbung und eben eine häufige Ursache für das nephrotische Syndrom. Es gibt noch die alte Einteilung, die noch existiert. Ich glaube, das wird sich in Zukunft ändern, aber wir gehen jetzt von einer, oder man ging lange von einer primären membranösen Nephropathie aus, die mehr als 70-80% aller Fälle ausmacht und die überragende Bedeutung hat hier, und das war eine der Erfolgsgeschichten an der Nephrologie, der Phospholipase A2-Rezeptor als Autoantigen mit den dementsprechenden Autoantikörpern, die man oft im Serum nachweisen kann. Man findet aber auch sozusagen den Fall, dass die Niere wie ein Schwamm alle Antikörper aufsaugt, damit in der Biopsie positiv ist, aber im Serum negativ. Das wäre die sogenannte Sink-Hypothese, also dass die Niere so eine Art Schwamm ist, die diese Autoantikörper aufsaugt. Aber aufgrund dieser überragenden Bedeutung geht man eben davon aus, oder sollte man eher, und das beschreiben wir auch so, von einer BLA2-Rezeptor-Antikörper der Autoantikörper-assoziierten membranösen Nephropathie sprechen. Es gibt dann noch einen Prozentsatz an Autoantikörpern, der identifiziert worden ist, und das ist in dem Fall, das ist ein langes Wort, aber kurz DHS-D7A-Antikörper, die im Serum theoretisch nachweisbar sind, aber leider in den meisten Zentren, in den meisten Ländern momentan noch nicht in der Routine verfügbar sind. Ich glaube, es wird bald soweit sein. In Deutschland macht man das schon, dass es auch bei uns verfügbar sein wird in der Nierenbiopsie. Dementsprechend wäre das eben eine DHSD7A-Antikörper-assoziierte membranöse Nephropathie, die mit Malignomen assoziiert sein kann. Und damit Sie sehen, in welche Richtung das Ganze geht, das wären nur die podozytären. Mittlerweile gibt es auch nicht podozytäre Autoantigene, die man identifiziert hat in den letzten Jahren. Und man wird deshalb in Zukunft dann nur noch von den Antigenen und den Autoantigenen sprechen und die dann entsprechend mit einigen Dingen assoziiert sein können. Also Sie sehen hier zum Beispiel FAT1, das im Rahmen einer Stammzelltransplantation stattfindet, oder dieses TGFBR3, das bei der Lupusnephritis vorkommen kann, etc. etc. Aber wie gesagt, die Majorität macht der BLA2-Rezeptor als Antigen aus. Pathophysiologisch kommt es zu einer Immunkomplex-Nephritis, einer In-Situ-Formation von Immundepots, die letztlich Komplement aktivieren, und in der Biopsie sieht man eine subepitheliale oder epimembranöse Immunkomplex-Ablagerung mit einem typisch diffusen granulären Muster entlang der Basalmembran und eben mit C3 und C4 Ablagerungen. Die sekundäre MN, ähnlich wie bei den anderen Glomerulonephritiden, ist eine Folge von möglicherweise Malignomen, darauf sollte eben klinisch geachtet werden, von Autoimmunerkrankungen mit dem Lupus oder auch einer RA-Erkrankung wie der Sarkoidose oder der schon erwähnten Graft versus Host Disease. Medikamenten, da gibt es immer wieder Medikamente, die wir eigentlich mittlerweile nicht mehr verwenden, wie Gold- und Penicillinamin oder Captopril, aber die NSAIs zählen immer noch dazu. Zu den Infektionen, vor allem die Hepatitis B, gehört deshalb auch zur sorgsamen Diagnostik dazu und kann eben im Sinne einer Alloantigen-Sensibilisierung auch nach Nierentransplantation de novo entstehen. Die Klinik umfasst eben in 2/3 bis 3/4 aller Fälle das nephrotische Syndrom, und 2/3 aller Patienten, die nicht nephrotisch werden, werden mehr oder weniger durch Ausgussverstopfung, wenn man es so installateurhaft definieren wollte, dann letztlich nephrotisch nach nur 1 bis 2 Jahren. Eine Mikrohämaturie schließt eine membranöse nicht aus, kann eben auch vorkommen, aber natürlich ohne in der Regel Erythrozytenzylinder. Die Niereninsuffizienz, wenn man sich das genau ansieht, erfolgt langsam, erfolgt oft mit Komorbiditäten wie Diabetes oder Hypertonie. Generell muss man sagen, die Membranöse ist eher eine gutmütige, langsam verlaufende Erkrankung im Gegensatz zu einer FSGS oder zu einer Vaskulitis oder auch Lupus Nephritis. Und die Majorität ist nicht mit Hypertonie assoziiert. In der Regel, abgesehen von Lupus oder Hepatitis, ist das Komplement auch hier wie bei der IgA-Nephropathie nicht beeinflusst. Sie kennen vielleicht die Drittelregel, dass auch ein Drittel, der bis zu einem Drittel der Patienten in eine Spontanremission kommen kann. Das heißt, die Autoantikörper verschwinden wieder und dann gibt es eine partielle Remission. Hier verschwinden die Antikörper nicht, aber sind wahrscheinlich reduziert. Die, habe ich schon gesagt, die End-Stage-Kidney-Disease entsteht in der Regel erst langsam, in der Regel auch getrieben durch Risikofaktoren, die quasi selbsterklärend sind, Alter, große Proteinurie und schon vorher bestehender Nierenschaden. Wichtig ist auch für eine Nierentransplantation, man kann die Antikörper ja in bis zu 80% nachweisen, dass das eine Rekurrenz nach sich zieht, wenn die vorhanden sind nach einer Nierentransplantation. Das ist eine wichtige Abbildung, die wir auch reingenommen haben. Man muss verstehen, das sehen Sie in dieser roten Linie, dass die BLA2-Rezeptor-Antikörper, wenn sie verschwinden, sei es spontan oder eben therapeutisch induziert, und zwar komplett verschwinden, eine klinische Remission im Sinne einer Proteinurie-Reduktion oder eines Verschwindens der Proteinurie dem vorausgehen, also die klinische Remission hinkt hinterher und das kann mitunter auch lange dauern. Und das ist einer dieser wesentlichen Punkte, warum die vielen Studien, die es gibt, sehr schwer vergleichbar sind. Es wird quasi irgendwie begonnen, irgendwie induziert und es wird nicht lange genug nachbeobachtet und dann kann man die Studien miteinander de facto auch gar nicht vergleichen. Schön ist aber auch, dass natürlich das Wiederaufflackern der Autoimmunität der Klinik aber quasi voranprescht. Das heißt, man kann schon bevor der Patient dann overt proteinurisch oder nephrotisch wird, anhand der Autoantikörperbewegung sehen, in welche Richtung es geht und kann dementsprechend auch präemptiv am Reagieren. Vielleicht einige Worte zum BLA2-Rezeptor. Natürlich können Sie den in der Niere nachweisen und gehört dementsprechend auch immer mitgefärbt. Beim nephrotischen Syndrom, der Westernblot wäre superspezifisch, wird man natürlich routinemäßig aufgrund des Aufwandes nicht machen. Der indirekte Immunfluoreszenz, das wird bei uns routinemäßig nicht gemacht, hat aber die höchste Spezifität, wird von der gleichen Firma hergestellt, nämlich Euroimmun wie der ELISA. Und das ist der Test, der in ganz Österreich verfügbar ist. Und vielleicht einige Dinge zum ELISA selbst. Man hat lange gesagt, über 20 ist der Patient positiv und darunter de facto nicht. Das stimmt nicht. Wir sehen das mittlerweile so, und Sie sehen auch die entsprechende Abbildung, dass ein Patient wirklich negativ ist. Das heißt, mit einer maximalen Sensitivität operieren wir, wenn ein Titer unter 2 erreicht wird und die Grenzwertigkeit besteht zwischen 2 und 20. Das muss man also ernst nehmen, wenn der Patient hier beginnt, ohne eine Proteinurie positiv zu werden, obwohl er negativ war nach einer Therapie, nach zum Beispiel 2 bis 3 Jahren, dann muss man sich das genauer ansehen. Also da muss man eine gewisse Kunst entwickeln, den Patienten zu beobachten, dann hereinzubestellen. Ja. Die Erkrankung ist relativ simpel zu therapieren vom Sinn her. Sie wollen eigentlich, oder wir wollen, dass die BLA2-Rezeptor-Antikörper de facto komplett eradiziert werden, negativ werden. Und das passiert in der Regel vor der renalen Remission, vor der Proteinurie-Reduktion und hinkt dementsprechend hinterher. Das kann man nicht oft genug betonen. Das Schöne an dieser Therapie oder an der Diagnostik besser als Therapie-Guidance ist, dass man eine Überimmunsuppression, aber auch eine Unterimmunsuppression vermeidet. Wir hatten noch vor gar nicht so allzu langer Zeit mehr oder weniger nur Cortison und Endoxan quasi als große Bratpfanne, die wir den Patienten übergestülpt haben mit dementsprechender Toxizität. Das ist jetzt anders. Das wäre ein idealer diagnostischer Baum, wenn man mit der hochspezifischen Immunfluoreszenz das Serum testen würde, danach den ELISA macht und dann sozusagen schauen könnte, wo der Patient ist. Und wenn die Immunfluoreszenz negativ wäre beim Nephrotiker, könnte man immer noch eine Nierenbiopsie machen. Oder man macht eben das ELISA-Testing und wenn man in einem Bereich ist, der eben grenzwertig wäre, dann könnte man die Immunfluoreszenz nachholen. Wir haben uns dazu entschieden, Folgendes vorzuschlagen, nämlich die BLA2-Rezeptor-Antikörper zu bestimmen, für eine sekundäre Membranöse natürlich zu screenen, bei Positivität und Annahme, dass der Patient keine chronische strukturelle Erkrankung hat bzw. von der Therapie profitiert, muss er nicht biopsiert werden. Man geht dann von einer BLA2-Rezeptor-assoziierten membranösen aus und dann dementsprechend Tumorvorsorge. Bei Grenzwertigkeit soll eine Nierenbiopsie angeschlossen werden, wenn der BLA2-Rezeptor hier negativ ist und Färbungen so möglich von anderen Autoantikörpern auch negativ sind, dann wäre es eine primäre membranöse Nephropathie, die eben nicht BLA2 oder DHSD7A assoziiert ist. Ich glaube, das werden wir in ein paar Jahren sicher neu formulieren können, wenn wir ein Pendel von Antikörpern zum Beispiel verwenden können in der Biopsie. Wenn BLA2-Negativität besteht und IgG1-2-3 Dominanz besteht, dann wäre eine sekundäre Membranöse anzunehmen und dann muss man natürlich an einen Tumor denken, der Auslöser sein könnte. Also vielleicht auch wichtig, bei Negativität von BLA2-Rezeptor Autoantikörpern, was ist hier zu tun? Hier besteht eben die Diskrepanz zwischen positivem BLA2-Rezeptor-Antigen-Nachweis im Nierenbiopsat und der BLA2-Rezeptor-Antikörper assoziierten membranösen Nephropathie. Deshalb ist es wichtig, den Zeitpunkt der BLA2-Rezeptor-Bestimmung im Serum und in der Nierenbiopsie bezogen auf den Krankheitsverlauf durchzuführen. Das habe ich vorher erwähnt, die Kidney-as-a-Sink-Hypothese. Zur Diagnostik, da gehen wir jedes Mal bei jeder Erkrankung auch darauf ein. Anamnese ist klar, Systemerkrankung, Infektion oder Malignome und Familienanamnese, Medikamente als mögliche sekundäre Ursachen. Basislabor gehört bei jedem nephrotischen Syndrom de facto dazu, wenn man nicht eine andere primäre Erkrankung hat, dass der BLA2-Rezeptor-Antikörper mit abgenommen wird. Wir schlagen schon vor einem Spontanhahn, neben dem Spontanhahn einen 24-Stunden-Hahn mit Kreatinin-Clearance und 24-Stunden-Proteinurie zu machen. Einerseits, um die Nierenleistung besser erfassen zu können und das therapeutische Ansprechen dann im späteren Verlauf sich auch besser anzuschauen. Wir haben oft Fälle gehabt, auch praktisch gesehen, wo uns die Albumin-Kreatinin-Ratio in die Irre geführt hat. Tumorvorsorge wäre entsprechend altersentsprechend und fakultativ, je nach Klinik, Familienanamnese und Risikoprofil zu erweitern. Nun zur Therapie. Supportive Care haben Sie bei allen Erkrankungen gehört. Die RAS-Blockade ist natürlich bei Patienten, die normotensiv sind und nephrotisch sind, wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll und zwingend. Sie müssen sich vorstellen, dass Sie eine Proteinurie-Reduktion nur von 10-20% erreichen und meistens wird der Patient dann darauf dann hypotensiv. Wir sehen auch hier eine überragende Rolle der SGLT2-Hämmer, das haben wir auch jetzt gesehen während Covid, wenn wir zum Beispiel Therapien postponiert haben, während des Gipfels zum Beispiel oder bis ein Impferfolg da war, dass der Patient sozusagen supertiv antiproteinurisch unter anderem mit SGLT2-Hämmern behandelt wird. Wichtig sind die Diuretika und was die Antikoagulation betrifft, gibt es hier einen sehr guten Link, wo Sie dann einen Entscheidungsbaum haben, ob Sie den Patienten, die Patientin antikoagulieren oder nicht. Dann ist eben die Immunsuppression das nächste Ziel, dass der Patient zumindest einmal aus dem nephrotischen Syndrom rausgebracht wird und zumindest eine Reduktion der Proteinurie von 50% stattfindet. Vielleicht die alten Therapien vorweggegriffen. Cyclosporin, tacrolimus, haben Sie gehört, verändert das Zytoskelett, wirkt deshalb so als Podozytenkleber und antiproteinurisch und nicht so sehr immunsuppressiv. Es läuft da weiter die Komplementaktivierung ab, also es wird nicht an der Wurzelursache therapiert, deshalb bei Absätzen sehr hohe Relapsraten, niedrige endgültige Remissionsraten und ist natürlich allalong nephrotoxisch, also keine sinnvolle Dauertherapie. Das sehen Sie hier in einem beliebigen Beispiel, wo man im Vergleich eine zytoreduktive Therapie mit Clorambucil verwendet hat. Wichtig ist, wir sehen immer wieder Patienten, die mit Monotherapie Glukokortikoid herumlaufen, hat überhaupt keinen Stellenwert in dieser Erkrankung, genauso wenig das MMF. Wir haben uns angelehnt an die Friese aus dem JASON, die letztlich hier den Verlauf der BLA2-Rezeptor-Antikörper als Guidance nehmen, wie man sich verhalten soll und daneben unterscheiden, ist der Patient ein nephrotischer oder nicht nephrotischer Patient. Wichtig, diese Therapie ist im Vergleich zur zytoreduktiven Therapie mit Endoxan und Cortison natürlich klar, weil eben nicht Cortison, nur kurz, wenn man das Rituximab gibt, also de facto eine Rituximab-Monotherapie, deutlich günstiger, was das Nebenwirkungsprofil betrifft. Sie sehen da Odds Ratios, die über 70% Reduktion in jeglicher Form von Nebenwirkungen zeigen, Rituximab in dem Fall gegen dem Cyclophosphamid. Also Firstline wäre dementsprechend unserer Ansicht nach Rituximab im Vergleich zum Ponticelli oder modifizierten Ponticelli-Schema mit Endoxan deutlich weniger Nebenwirkungen. Und wir sagen, CARVET unterscheiden wir uns von KDIGO und sagen, das habe ich Ihnen schon gesagt, es besteht eine de facto Nichtvergleichbarkeit der Studienlage. Bei BLA2-Rezeptor-Antikörper-positiven Patienten schauen Sie als Guidance auf den BLA2-Rezeptor-Antikörperverlauf, bei den negativen eher oder vor allem auf die Klinik und hier natürlich besonders auf die Proteinurie. Und das wäre so der Baum, das heißt das nephrotische Syndrom bei dem Patienten, der könnte ja in Spontanremission gehen, beobachtet man zum Beispiel alle 4 bis 6 Wochen den Antikörperverlauf. Und wenn die Antikörper sinken, dann wird der Patient weiter beobachtet. Kabe, die müssen auch negativ werden. Also man soll sich nicht zufrieden geben mit einem Titer, der fällt von zum Beispiel 300 auf 20. Das sagt nichts darüber aus, wie verstopft sozusagen die Niere ist. Wird es nicht besser oder steigt der Antikörper-Titer und oder der Patient ist nephrotisch und braucht eine Therapie, dann 1 Gramm Rituximab und dann weiterverfolgen und so lange schauen, bis der Patient negativ wird. Braucht er noch einmal Rituximab, dann wird, wie Sie hier sehen, es ist einfach zu verfolgen, noch einmal mit 500 Milligramm Rituximab nachgeladen. Beim nicht nephrotischen proteinurischen Patienten wird der Antikörperverlauf alle 8 bis 12 Wochen durchgeführt. Und wenn die Antikörper steigen, dann eben nicht 1 Gramm, sondern 500 Milligramm Rituximab. Also das ist ein ziemlich konsequentes Verfolgen des Ziels, anders als die Studien zum Beispiel nur 1 Gramm geben und gar nichts mehr machen und schauen, was passiert nach 1 oder 2 Jahren, wäre also zum Beispiel Cyclosporin. Das heißt, bei den primär BLA2-Rezeptor-Antikörper-negativen MNs wäre die Indikation des Startes einer Immunsuppression nur bei nephrotischem Syndrom gegeben und bei fehlender Spontanremission ein halbes oder dreiviertel Jahr nach den ersten klinischen Symptomen, die auch auf eine Nierenerkrankung hinweisen. Rituximab Monotherapie wäre auch hier 1 Gramm und in der Regel, man könnte hier auch B-Zell getriggert vorgehen und wir werden dann in der endgültigen Fassung auch noch einen Baum haben, Entscheidungsbaum, könnte man nach 6 bis 9 Monaten, je nach klinischem Verlauf, noch einmal 500 Milligramm Rituximab nachlegen. Vielleicht einige Heuristiken noch zur Therapie. Die BLA2-Rezeptor-Antikörper-Titer fallen in der Regel circa 3 Monate nach der Rituximabgabe. Die Antikörper-Titer können dann negativ sein nach einem halben bis dreiviertel Jahr. Kabe, der komplette Proteinurie-Response, der kann immerhin bis zu 2 Jahre oder sogar länger dauern. Wenn das geschehen ist, immunologische und klinische Remission, dann kann man auch davon ausgehen, dass bis zu 5 Jahre Remission möglich sind. Sie sehen hier KDIGO. Ich bringe es jetzt absichtlich, dass wir uns da unterscheiden, weil diese Unterscheidung Low Risk, Moderates, High oder Very High Risk und dementsprechende Therapie, die wurde nie so miteinander verglichen. Das ist eine reine Meinung der Autoren. Und wenn man sich anschaut, was ist eigentlich Very High Risk, dann kommt hier lebensbedrohliches nephrotisches Syndrom oder schlechte Nierenfunktionsverschlechterung. Das ist etwas, was, wenn dann super selten ist und sicher nicht regelhaft gesehen wird. Und selbst wir haben auch bei unserem Zentrum Patienten, die zum Beispiel Pulmonalembolien hatten, na gut, die werden antikoaguliert. Also das klassische lebensgefährliche nephrotische Syndrom ist de facto etwas, was nicht unbedingt häufig ist und sehr zu hinterfragen ist, ob es wirklich existiert. Man muss dazu sagen, dass Cyclophosphamid schafft eine Reduktion der BLA2-Rezeptor-Antikörper zumindest um 2 bis 3 Monate früher. Aber ob das bei dieser Erkrankung notwendig ist, das sei dahingestellt und deshalb haben wir uns für diese andere Therapie entschieden. Wenn also Cyclophosphamid erwogen wird, dann nur in Einzelfällen bei Patientenwunsch, Unverträglichkeit oder so nach Rituximab, klar, Gammaglobulinämie oder Hypogammaglobulinämie oder ein Nicht-Ansprechen auf Rituximab, das aber sehr, sehr zu hinterfragen ist. Also wir glauben, dass es letztlich auf sehr, sehr wenige Patienten reduziert werden kann, wo man Cyclophosphamid verwendet. Und da haben wir die 3 Möglichkeiten des modifizierten Ponticelli-Schemas, des niederländischen Protokolls oder der Puls-Therapie mit angeführt. Das wäre so ein nicht, also ein recht interessantes Schema, das von Nicolo Popolo im Nature Nephrology vorgestellt worden ist. Also da wird auch Rituximab de facto präferiert, aber hier wird auch nochmal High Risk gesagt, wenn es ein schwerer Nephrotiker ist, sehr hohe Spiegel, wobei man dazu sagen muss, was sind das für Titer, die wirklich sehr hoch sind, sind das 500 oder 1000, das korreliert nicht wirklich mit der Nierenbelastung. Ja. Und auch hier sehen Sie, haben die SGLT2-Hämmer Eingang gefunden. Das sind so retrospektive Daten, die zeigen, dass wenn man hohe Titer hat, dass man eher chronisch niereninsuffizient wird. Aber wie gesagt, da wurde nicht herausgerechnet, sind das Patienten, welche Komorbiditäten bestehen, da sind es Patienten mit unterschiedlichen Nieren sozusagen, Qualitäten. Aber es macht natürlich Sinn, hier von niedrig, hoch oder medium zu sprechen. Aber wie gesagt, das sind arbiträre Grenzen. Diese Arbeit aus der Remuzzi-Gruppe zeigt de facto nur, dass der PLA2-Rezeptor notwendig ist. Also wenn man den nicht rausbekommt, klar, dann gibt es weiterhin Proteinurie und eine Nichtauflösung der Erkrankung. Aber wie die gleiche Arbeitsgruppe zeigt, selbst Sie sehen hier, selbst Titer über 1000 bis zu 1500 kann man runterbekommen. Also das ist kein, das heißt nicht, dass man mit hohen Titern deshalb Cyclophosphamid verwenden muss. Man muss nur geduldig sein und konsequent den Therapie-Response nach dem Verhalten der PLA2-Rezeptor-Autoantikörper dann therapieren. Vielleicht in die Zukunft weisend, hier werden ganz schwere Einzelfälle berichtet. Auch hier ist das Obinutuzumab, von dem Sie vorher gehört haben, vielleicht in der Lage, dass auch vielleicht Rituximab-resistente in den Lymphknoten befindliche Memory-Plasmazellen mit deletiert werden. Und in dieser Arbeit wurde dann auch, und das ist etwas, was man zumindest theoretisch erwägen kann, eine Plasmapherese mit eingeführt. Und kann das theoretisch auch machen, wenn das wirklich ein so schwerer Fall ist. Aber wie gesagt, in der Regel ist ein super Ausnahmefall. Zum Follow-up ist zu sagen, wenn der Patient, die Patientin PLA2-Rezeptor-Antikörper sicher negativ ist, dann kann man alle 3 Monate, zumindest für die nächsten 2 bis 3 Jahre, die Antikörper weiter bestimmen, dann einmal pro Jahr, das für zumindest 5 Jahre. Das haben wir gesagt, eine Remissionswahrscheinlichkeit ist von 5 Jahren dann möglich. Bei einer PLA2-Rezeptor-Antikörper-negativen Membranösen sollten die PLA2-Rezeptor-Antikörper, wenn noch keine immunosuppressive Therapie erfolgt ist, dennoch bestimmt werden. Die könnten ja quasi aufgesaugt worden sein von der Niere. Bei jedem Relaps einer MN sollten natürlich die PLA2-Rezeptor-Antikörper bestimmt werden. Die Immunglobuline natürlich alle 6 Monate, bis diese wieder im Normalbereich sind. Und damit bin ich jetzt in der Kürze am Ende und freue mich, wenn es Fragen gibt.
Ja, vielen Dank. Es gibt eine Frage. Zuerst ist eine Frage, die eigentlich für alle nephrotischen Glomerulopathien gilt. Und zwar, was machen wir bei diesen Patienten, wenn wir Rituximab geben? Die verlieren ja den Antikörper, der 120 Kilo Dalton hat mit dem Hahn. Also da wird man höhere Dosierungen brauchen, 2 mal 1 Gramm unbedingt und
Ja, das ist der Grund, warum wir jetzt hier 1 Gramm genommen haben und nicht wie in vielen Studien, die wir einfach weniger genommen haben, eben in der Annahme, dass es auf jeden Fall so ist, dass über den Hahn Rituximab verloren wird. Mhm. Ja. Aber wir haben ein so sicheres wie mögliches Vorgehen versucht zu wählen und deshalb diesen Verlauf dann reingenommen. Das heißt, wir würden dann letztlich ohnehin sehen bei einer Erkrankung, die nicht danach schreit, bitte behandle mich sofort, weil es ist alles lebensgefährlich, dass man dann quasi nachlegt mit dem Antikörper. Aber 1 Gramm hat sich da als sinnvoll erwiesen.
Ja, ja, ein Vorschlag wäre, dass man eben das rheumatologische Schema verwendet, 4 × 3,5 Sitzquadrat mit und damit in der Dosis höher ist, kumulativ natürlich. Hat natürlich auch logistische Implikationen, wenn die Patienten nicht stationär sind, aber wäre sicher ein Ansatz. Ja, wenn's
aber es ist halt starr. Ja? Also es ist auch so wie das Eurolupus-Schema, das ist starr. Und das braucht sozusagen dieser Ansatz gar nicht, weil der 1 Gramm könnte schon reichen, dass es zu einem schönen Abfall kommt. Ja? Also ich würde mit dem sozusagen nicht überimmunsupprimieren. Die Frage ist, was ist, wenn die negativ sind im Serum, aber positiv in der Biopsie. Das ist diese Kidney-as-a-Sink-Geschichte. Und da ist die Frage, ist der Patient nephrotisch oder ist er nicht nephrotisch? Wenn er nicht nephrotisch ist, dann ist davon auszugehen, dass sich das Ganze auflöst. Und Sie beobachten den Patienten und betreiben eine Supportivtherapie. Ja.
Vielleicht kurz, weil das passt, anekdotisch, ein Patient, der genau diesen Kriterien entspricht, quasi war diese Woche bei mir, den haben wir auch initial mit Rituximab behandelt, weil eben die Biopsie, die wir noch färben haben lassen, positiv war und er ist in Remission geblieben mit 2 mal 1 Gramm zu Beginn. Das ist natürlich jetzt nur anekdotisch und da können wir uns auch nur nach der Klinik richten. Das ist jetzt 2 Jahre her, dass er Rituximab gekriegt hat, aber er hat nicht rezidiviert. Ja. Mhm.